Ehrlicherweise finde ich es erschreckend, wie viele Unternehmen sich von den Nachhaltigkeitsprinzipien sozusagen jetzt verabschiedet haben. Die ganzen Rahmenbedingungen, Geld, was man alles machen könnte, aber für mich das Thema Verlässlichkeit und das auf beiden Seiten Politik und Immobilienwirtschaft, das wäre ein wichtiger Punkt. Beim Homeoffice werden die Gewinne privatisiert. Ja, es muss ja nicht immer nur Geld sein, es kann ja auch einfach Zeit sein. Ja. Und die Kosten, die nach Erhaltung stehen etc., die werden von der Allgemeinheit getragen. Und dass niemand in der Politik diesen Faden aufnimmt und auch, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen das Thema nicht aufnimmt, das erschließt mir noch nicht. Also wenn man sehr schnell sozusagen die Umsetzung kann, eine Möglichkeit wäre, wäre natürlich die Umsatzsteuer sozusagen befreien wieder aufzuheben. Also dass man nicht mehr die Umsatzsteuer on top abführen muss. Und wir haben mittlerweile eine Kultur, wo wir uns versuchen, jedem recht zu machen. Ja, wir wollen Wohnungen für Familien, Wohnungen für Barrierefallen, wir wollen, dass das der Zauneidechse gut geht. Das funktioniert nicht. Und das ist diese Flexibilität, die ich mir noch stärker eigentlich auch wünschen würde in Bebauungsplanprozessen. Weil jedes Mal das immer neu anzufangen, auf eine Befreiung abzuwarten, das dauert zu lange und man hängt sozusagen immer der Nachfrage hinterher.
Herzlich willkommen zum ImTalk, einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir mit spannenden Gesprächspartnern aus der Branche sprechen. Heute zu Gast Dr. Simon Kempf. Du bist Mitgründer der Periscope Partners und Managing Partner der Periscope Development, ehemals DLE. Ich glaube, das darf man noch sagen. Der Name ist ja nicht ganz unbekannt, wenn man das so sagen darf. Du bist seit 25 Jahren in der Immobilienbranche und hast unter anderem, was ich rausgefunden habe, auch in Hongkong studiert.
Korrekt, ja.
Deswegen meine erste Frage natürlich, Kowloon oder Hong Kong Island?
Gut, ich habe damals meinen Master gemacht in der University of Hong Kong, deswegen war ich auf Island, ja, und habe direkt auf dem Campus gewohnt. Ja.
War das noch zu den Zeiten, wo der alte Flughafen, Kai Tak, als es den noch gab?
Nee, da gab es schon den neuen Flughafen, es war aber noch 5 Jahre nach dem Handover, also 2002. Mhm. Mitten in der Finanzkrise, also Asian Financial Crisis war das da noch, hat man auch wirklich gespürt. Und so, was man mal sagen muss, Hongkong ist eine ganz tolle Stadt und auch eine sehr mutige Stadt, weil zu diesem Zeitpunkt haben die es gewagt, als wirklich alles unten, also wirklich Mieten unten, Leerstand hoch, also was man eigentlich nicht haben möchte als Entwickler, haben die den Tower, 420 Meter Tower auf Kowloon-Seite gebaut. Mhm. Spekulativ.
Das ist Wahnsinn, ne? Sowieso, Hongkong ist eine unheimlich faszinierende, pulsierende Stadt. Jeder, der mal irgendwie Asien Light erleben möchte oder einen Einstieg in Asien braucht, dem empfehle ich immer, fahr nach Hongkong oder Singapur. Aber Hongkong finde ich eigentlich noch mal viel spannender. Vor allen Dingen fand ich immer spannend diese Gerüste aus Bambus, die da quasi, also moderne Stadt, tolle Architektur, aber diese Gerüste sind dann an diesen Gebäuden aus Bambus irgendwie gebaut. Ja? Das fand ich immer sehr spannend, muss man sagen. Ja. Ich fange trotzdem an mit meinen 3 leichten Einstiegsfragen. Die eine war jetzt ja quasi schon mega leicht. Deswegen legen wir ganz einfach los. Du darfst ein Stück Land entwickeln, denn dafür seid ihr auch Profis für das Thema Landentwicklung. Was würdest du entwickeln und wo würde das Stück Land sein?
Also wenn ich sozusagen ganz komplett frei sein dürfte, ja, dann würde ich eigentlich noch nicht mal Land entwickeln, sondern eigentlich eher eine Entwicklung auf dem Wasser machen, weil davon haben wir noch viel, ja. Und sozusagen eine schwimmende Stadt. Das würde mir, wenn ich frei von jeglichen Rahmenbedingungen wäre, ja, so eine Utopie, da wäre natürlich so eine Stadt auf dem Wasser resilient, das wäre natürlich enorm.
Dann stelle ich mir die Frage der Grundstücksthematik. Ja,
gute Frage. Es gibt ja dann genug, da hat man noch nicht mehr das Problem mit dem Preis. Ja.
Das stimmt. Wir unternehmen eine Zeitreise und du darfst an der Entwicklung eines historischen Objektes teilhaben. Was wäre das? Was würde dich da faszinieren?
Also von Kind auf Tagen hat mich immer eigentlich die südamerikanische Kultur sehr fasziniert. Also die Inkas und die Mayas und vor allem die Inkas mit dem Machu Picchu, was sie da aufgebaut haben, ohne Mörtel, ohne modernes Gerät. Also da würde ich schon mal ganz gern beiwohnen.
Mhm. Stimmt, ja. Und was machst du eigentlich als allererstes, wenn du abends nach Hause kommst, irgendwie von der Dienstreise oder aus dem Büro? Hast du so ein Ritual, wenn du nach Hause kommst?
Also da muss man unterscheiden. Ja. Also wenn es von der Dienstreise ist, je nachdem wie spät es ist, natürlich sage ich erstmal meiner Frau Hallo. Ja. Aber dann vor allem nochmal zu gucken, wie es den Kindern geht. Wenn es nach dem Büro ist, ich habe das eigentlich immer so eingetaktet, also bei uns ist das Thema Familie sehr wichtig. Ich versuche sehr, sehr oft eigentlich so 3-4 Mal die Woche eigentlich die Kinder auch abzuholen von der Schule. Das heißt, um 5:30 hole ich die dann ab. Und dann, weil die noch relativ klein sind, habe ich ein sehr kurzes Zeitfenster, wo ich Essen zubereiten darf. Ja.
Oh, okay. Da könnte ich jetzt eine Religionsfrage stellen. Thermomix, ja oder nein?
Nee, kein Thermomix, nein.
Dann steigen wir ein bisschen ins Thema ein. Ich habe gerade schon erwähnt, Landentwicklung ist euer Thema, aber auch Brownfield-Entwicklung spielt bei euch eine große Rolle. Und das alles im Fokus von Nachhaltigkeit, schwieriger Marktsituation, Energieeffizienz. Wie beeinflusst das eure Strategie beim Thema Landentwicklung, vor allem Energieeffizienz und Nachhaltigkeit?
Also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden, wie man Nachhaltigkeit definiert. Ich sehe Nachhaltigkeit immer, ein Projekt muss am Ende auch wirtschaftlich nachhaltig funktionieren. Ja, und zwar langfristig. Ja. Also ich meine nicht nur sozusagen der erste Schritt, der Projektentwickler kauft, entwickelt und verkauft. Das verstehe ich nicht, sondern wir entwickeln ja sehr große Grundstücksareale in modernen Quartieren, gemischten Quartieren. Das heißt, nachhaltig funktionieren meine ich in 15, 20, 30, 40 Jahren. Ja. Und das ist sozusagen unser Fokus, weil ich denke dann, und das sehe ich auch nicht als Widerspruch, ja, wenn man das Quartier so nachhaltig funktioniert, wird sich das entsprechend auch monetarisieren. Ja. Auch das Thema, wie geht man mit Energie um, wie geht man generell mit Ressourcen um, also auch vor allem das Thema Wasser. Ja. Ich sehe dann, man versucht ja manchmal ein bisschen den Widerspruch zu konstruieren, dass Nachhaltigkeit im Widerspruch steht zu wirtschaftlichen Profiten. Das muss nicht immer so sein. Ja? Und ich glaube, wir haben schon eine Zeitenwende, auch wenn das Wort natürlich sehr viel benutzt wurde. Das Kapital sucht sich jetzt schon nachhaltige Projekte aus. Das heißt, am Ende, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich sowieso nachhaltig die Quartiere entwickeln. Ja? Und da gehört natürlich dazu, dass ich auf unsere Primärressourcen ein großes Augenmerk lege. Ja.
Findest du diese Kapitalsuche, ist die im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und ökologischer Nachhaltigkeit oder ist die, kann das sehr gut in Einklang stehen?
Das kann sehr gut im Einklang stehen. Wir haben ja jetzt auch eine Veränderung, wenn wir über den Atlantik schauen, ja, also in den USA. Also hättest du mich jetzt vor 2-3 Monaten gefragt, hätte ich gesagt, okay, das ist der ganz klare Trend, ja, dass auch eine Harmonie steht. Das heißt, man Produkte, die nicht nachhaltig sind, also auch ökologisch nachhaltig, sie werden am Ende nicht funktionieren, weil sie am Ende keinen Abnehmer finden. Ehrlicherweise finde ich es erschreckend, wie viele Unternehmen sich von den Nachhaltigkeitsprinzipien sozusagen jetzt verabschiedet haben, ja, ausgelöst durch die Wahl in den USA. Deswegen bin ich etwas wieder zurückhaltend, ja, ob sich dieser Trend nicht doch wieder umkehrt.
Das sieht man ja auch, wenn man den deutschen Wahlkampf sieht. Also das Thema Klima kam verhältnismäßig wenig vor. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Trotzdem habt ihr das Thema ESG ja auch in eure Unternehmenskultur implementiert. Was genau habt ihr getan?
Also es fängt bei Kleinigkeiten an. Also wir schauen auch wie so Thema Handseifen etc., aus was werden die erstellt. Ja. Aber ansonsten versuchen wir wirklich, also nicht nur das E vorzuhalten, aber wir schauen natürlich schon, wie ist unser ökologischer Fußabdruck, was Reisetätigkeiten angeht. Reisetätigkeiten nehmen sehr viel in Anspruch, ja, weil es geht nicht alles virtuell. Dafür ist es noch zu sehr ein People's Business. Also wir versuchen das schon zu sehen, dass wir nicht immer nur fliegen, sondern eher auf Zug umzusteigen. Aber wir legen auch großen Wert auf das S und das G. Ja, das heißt, wie kann man auch Familie und Beruf vereinbaren? Ich hatte das ja eingangs erwähnt. Ja, also alle wissen, dass ich so um 5:30 hier die Biege mache, ja, und dann erst ab 20 Uhr eigentlich wieder erreichen bin, wenn die Kinder mehr oder weniger im Bett sind. Ja, dass man auf die Bedürfnisse der Familie Rücksicht nimmt. Ja, ob das jetzt junge Kinder sind oder auch, wenn man die Eltern oder die Großeltern versorgen muss, also dass man darauf Rücksicht nimmt. Wir fördern ja zum Beispiel auch wir haben Abonnement sozusagen, wo man, wenn ein Kind krank ist etc., einen Familienservice einspringen kann, das wir dann mitbezahlen. Also sind so verschiedene kleine Stellschrauben, wo wir versuchen als Unternehmen das ESG-Thema auch wirklich zu leben. Ja, und natürlich das Thema Governance, sorry, wenn ich das... Das ist natürlich, da spielt ja sehr viel Compliance. Wir haben eine Compliance-Officerin, Whistleblowing, also alles, was man braucht. Auch das ist aber mittlerweile State of the Art. Das ist ganz normal, dass man das mittlerweile hat. Viel wichtiger ist, glaube ich, aber auch, dass man dieses Thema Governance auch lebt, auch in den Projekten lebt. Ja. Also wir versuchen wirklich sehr früh, um den auch vielleicht den Bogen der Landentwicklung zu machen, was kann man da unter Governance verstehen, dass wirklich die Bürger und die Stakeholder sehr früh mit zu beteiligen und eigentlich mit zu involvieren. Ja.
Da schließen sich zwei Fragen an. Zum einen, kommt diese Entwicklung auf euer Unternehmen bezogen, kommt die auch von den Mitarbeitern? Also merkst du, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, Jobrad meinetwegen und so, dass das auch von euren Mitarbeitern immer stärker wird?
Um ehrlich zu sein, nicht so stark, also Thema Jobrad oder so, wenig, ja. Mehr in der Social Governance, also was Homeoffice, wie gehe ich mit der Familie um, das kommt stärker von den Mitarbeitern. Ja.
Und beim Thema Bürgerbeteiligung, früher war das ja nicht so gang und gäbe. Merkst du denn, dass die Bürger auch immer mehr wollen, dass sich auch die Immobilienbranche da mehr öffnet, um dem Thema mehr Transparenz zu geben?
Ja, schwierig, da müssen wir Vergleichspunkte haben, wie es vorher aus war. Aber ich glaube, mittlerweile kann man es auch da nicht anders machen. Ja. Also ich sag mal, Hinterkammer-Baulandpolitik, ja, die war schon vor 10 Jahren passé, ja. Und über die Kommunikationsform, die man jetzt hat, ja, muss man eigentlich proaktiv gehen. Man muss auf die Leute zugehen. Ja. Man muss sie versuchen einzubinden. Und man muss versuchen, dass sie sozusagen auch Botschafter des Projekts werden. Ja. Das Problem ist, wenn ich ganz
Ja,
kurz sage, das Problem bei
klar.
diesem Bürgerbeteiligungssystem ist eigentlich das Thema Zeit. Weil man bindet sie ein und also bis jetzt in vielen Verfahren, die wir haben, sei es in Königs Wusterhausen oder in Kerpen, wo wir die Leute einwählen, da ist eigentlich ein großer Enthusiasmus. Natürlich gibt es ein paar, die Bedenken tragen, die keine Veränderungen haben wollen, aber eigentlich würde ich sagen, überwiegend sehen die Notwendigkeit auch der Entwicklung und wollen sie auch mitgestalten. Das Problem, wenn man sich aber im B-Plan 4, 5 oder wie in Berlin 10 und Jahre mehr hinzieht, man kann ja nicht immer nur Bürgerbeteiligung machen. Also irgendwann muss man auch mal planen, die Sachen festziehen und das anschieben. Und wenn das dann zu lang hingeht, und man stellt es dann wieder vor der Öffentlichkeit, ja, da sind die am Anfang gefragt wurden, die sind gar nicht mehr da oder sind neue da oder es hat sich was gewandelt. Ja. Deswegen, das ist unser größte Herausforderung bei B-Plänen ist und bei dieser Bürgerbeteiligung ist das Thema Zeitmanagement. Wie schaffe ich das, dass ich dieses positive Momentum halte und zwar bis ich sozusagen zum Satzungsbeschluss komme?
Klar, bei irrsinnig langen Zeiträumen wird das nachher schwierig am Ende des Tages. Jetzt habe ich ein schönes Zitat von dir gefunden, denn du hast mal gesagt, dass selbst kostenloses Bauland aufgrund gestiegener Zinsen und Baukosten die Errichtung neuer Mietwohnungen unrentabel machen würden. Wie kommen wir denn raus aus diesem Dilemma?
Also ich glaube, wenn man sich so die Wertschöpfung anschaut, also das Thema Grundstückspreis und sozusagen Baukosten in der Regel, also wenn es jetzt nicht sehr zentrale Lagen sind, würde ich sagen, so zwischen 20 und 25% ist der Grundstückspreis und der Rest sind Baukosten, Baunebenkosten und natürlich auch eine Marge, ne? Also für den Projektentwickler. Der macht das natürlich auch nicht aus Lust an der Freude, sondern möchte auch natürlich auch Geld verdienen, ist ja auch wichtig. Ja. So, das heißt, eigentlich muss es bringt ja wenig prozentual, wenn ich meine 5% senke. Also ich habe viel größeren Hebel eigentlich auf den Baukosten, wenn ich dort was machen kann, als jetzt auf den Grundstückspreis. Deswegen, wenn man was machen möchte, ist natürlich, wie kann ich denn an den Baukosten und den Nebenkosten was senken? Ja, also die ZIA hat ja, das ist ja auch eine sehr bekannte Studie, mal veröffentlicht, wie viel sozusagen Transferleistungen an den Staat sind, ja, von Wohnen sind 37%,
Ja,
ja, also,
genau.
ja, also wenn man sehr schnell sozusagen in die Umsetzung kommt, eine Möglichkeit wäre natürlich die Umsatzsteuer sozusagen Befreiung wieder aufzuheben. Also, dass man nicht mehr die Umsatzsteuer on top abführen muss. Ja,
Ist ja auch eine alte Forderung des ZIA, die ja schon seit langem durch den Äther wabert quasi, ja.
und es ist schnell, weil nämlich alle anderen Forderungen sind auch richtig, ja, Vereinfachung des Bauen, eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Landesbauverordnungen, runter mit den Standards, ist alles richtig, ja, aber das geht nicht schnell. Und wir hätten ja schon vor 3, 4 Jahren anfangen müssen. Ja. Und das Thema Umsatzsteuer, das hat man ja gesehen, das funktioniert. Man hat es ja auch im Gastrogewerbe nach der Corona-Zeit auch schon mal existiert. Das wäre ein Mittel, was auch schnell geht. Ja.
Vor allem gar nicht bauen bedeutet gar keine Steuereinnahmen am Ende des Tages,
Ja, das versteht nicht jeder Politiker, kann ich dir sagen, aber.
ja. Das glaube ich, ja. Trotzdem hast du das Gefühl, das ist ja auch eine Forderung, wir brauchen mehr Bauland, es muss mehr Bauland ausgewiesen werden und so. Glaubst du, dass das so sukzessive ankommt bei den Städten und Gemeinden, mit denen du sprichst?
In den wenigsten Fällen. Vielleicht muss ich differenziert an. Ich glaube schon, dass das Bedürfnis nach Bauland, nach Wohnen da ist, aber viele Gemeinden schieben das vor sich her. Warum? Weil sie teilweise entweder sich den Herausforderungen, die damit zusammenkommen, dass die Leute das nicht möchten, weil die haben das Gefühl, ich habe zwar viele sind dafür, aber es sind auch einige dagegen, ja, dass man diesen Diskurs nicht haben möchte. Aber auch in vielen Gemeinden fehlen einfach die Kapazitäten. Wir haben in vielen Gemeinden gehen die B-Pläne nicht voran, nicht weil der politische Wille fehlt, nicht weil vielleicht die Anwohner da nicht da sind, sondern teilweise, weil die Ämter nicht besetzt sind. Ja.
Krass, okay.
Und deswegen werden ja auch in vielen Gemeinden mittlerweile die Bebauungspläne priorisiert. Man versucht sie zu fokussieren, damit man einen schnell durchbekommt. Ja, aber vielleicht ist die Erkenntnis da, aber die Umsetzung ist nicht. Also ich glaube, wir haben auch kein Erkenntnisproblem. Also wir haben die, glaube ich, beim Ziel auch der Politik. Man sieht, dass man was machen muss. Man weiß vielleicht auch, was man machen könnte. Der Werkzeugkasten ist gut gefüllt, aber die Werkzeuge werden nicht angewendet.
Da werden wir nachher noch drüber sprechen, denn wir sind 2 Tage vor der Bundestagswahl, muss man an diesem Punkt mal erwähnen. Das heißt, wir können über die aktuellen Themen, die am Sonntag passieren werden, in diesem Podcast gar keinen Bezug nehmen. Aber wenn Sie hören, wissen Sie quasi schon, was am Ende des Tages dabei passiert ist. Für uns ist es noch eine Blackbox, wird spannend zu beobachten sein. Jetzt ist nicht nur Wohnen und Landentwicklung ein Thema, sondern auch Brownfields. Davon gibt es jede Menge und immer mehr. Und wenn man sich anguckt, was bei Büro passiert, wird es wahrscheinlich zukünftig noch viel mehr davon geben, zumindest in der Peripherie. Gerade diese Woche mit jemandem gesprochen, der sagte, gerade die Abwertungsthematik bei B-Lagenbüro, die ist viel dramatischer, als man das derzeit wahrnimmt. Da reden wir über Abwertung von 60% plus. Das heißt, da kriegen einige Parameter Schweißperlen auf der Stirn, um das mal so zu sagen. Jetzt ist Brownfield doch ein Kern auch eurer Aktivität. Was habt ihr da zukünftig geplant? Wie sieht da so eure Roadmap aus? Ihr habt ja Logistik jetzt auch künftig bekannt gegeben.
Also Brownfields sind natürlich meistens sehr interessant, weil wir befinden uns ja in vielen Städten, haben wir einen Strukturwandel. Ja, das heißt, Städte sind gewachsen mit einer Industrie. Die Industrie hat sich gewandelt, ist nicht mehr Existenz. Ja, aber die Lagen sind dann immer noch sehr zentral. Ja, und es ist sozusagen auch eine städtebauliche Aufgabe, die in eine nachhaltige Nutzung zu überführen. Ja, deswegen schielen wir da sehr drauf. Und wir haben auch keine Ängste, Themen wie Altlasten und Entwässerung, Erschließung etc., diese Themen anzugehen, ja, weil die Lage ist meistens von diesen großen, meistens auch sehr großen Arealen wirklich hervorragend. Ja. Innerhalb unseres jetzigen Portfolios haben wir schon einige Brownfields, ja, sei es in der Nähe von Düsseldorf in Duisburg, wir haben in München haben wir eins, in der Nähe bei Stuttgart haben wir 2 Brownfields, also das ist, oder in Magdeburg haben wir auch ein Areal direkt an der Elbe im JV erworben. Also ich glaube, da liegt auch die Zukunft drin. Es macht ja auch absolut Sinn, statt neues Land einfach zu bebauen, zu versiegeln, sich erstmal städtebaulich mit den vorhandenen Arealen zu beschäftigen.
Welche Voraussetzungen muss so ein Brownfield mitbringen? Also ich stelle mir oft die Frage, wenn ich so durch meine Stadt fahre, in der ich lebe, dann ist oftmals so Eigentümerstruktur unklar. Das steht seit Jahrzehnten teilweise, liegt sowas brach. Was sind so die Voraussetzungen, wo ihr sagt, da macht Brownfield Spaß?
Naja, also wir denken ja immer die Projekte vom Ende. Ja, am Ende muss man überlegen, okay, werde ich für dieses Projekt eine Nachfrage finden? Ja, und ist der... Und wie sieht der Nachfragesituation aus? Das ist meist nicht spezifisch von dem Projekt, sondern erstmal sozusagen von der Makro-Location. Ja? Und dann dieser Forderung muss auch dann entsprechend der Standort dargeben. Aber natürlich braucht man klare Eigentümerstrukturen. Ja? Also es hilft nichts im B-Plan-Prozess, wenn man ein Grundstück hat mit so dem berühmten Schikanierzwickel, ja? der eine, der sozusagen alle seine Forderungen durchsetzen muss. Also man braucht natürlich... Und das ist ja der große Vorteil, den wir mitbringen, weil wir große Quartiersentwicklung machen und das aus einer Hand. Dass wir nicht zu viele unterschiedliche Parteien haben, wo sozusagen jeder versucht, sich zu optimieren, sondern dass man es aus einer Hand macht. Und auch, und das ist, glaube ich, wichtig, also diese Brownfields bieten ja ein unheimliches Potenzial, auch das eine oder andere in der Stadtentwicklung zu korrigieren, ja, also oder zu verbessern. Ja, also die Quartiersentwicklung sind ja natürlich entsteht eine neue Dichte, eine neue Nutzung, aber man kann auch, wenn ich zum Beispiel in Brandenburg schaue, in Brandenburg sind ja in den 90ern sehr viele Baufelder ausgewiesen, man hat die Brownfields so beiseite gelegt, aber da fehlt teilweise ein identitätsstiftender Ort. Ja? Und eine große Quartiersentwicklung kann das eigentlich zurückgeben. Ja? Kann auch die soziale Infrastruktur geben, die vielleicht dem Ort damals nicht notwendig, aber mittlerweile absolut notwendig ist, geben.
Jetzt sind so gerade innerstädtische Brownfields natürlich maßgeblich auch für die Stadt der Zukunft, für so, wie so eine Stadt zukünftig aussehen wird. Die einen sagen, klar, Quartier ist eine Lösung. Die anderen sagen, das sind alles nur so Satelliten, die dann in der Stadt sind. Die müssen aber auch vernünftig mit dem Umfeld verknüpft sein. Ist das wirklich eine Entwertung auch der Innenstädte vielleicht? Was würdest du sagen, wo sollten wir in Deutschland unseren Fokus eigentlich drauflegen, wenn wir darüber sprechen? Ist das Wohnen? Ist das innerstädtische Logistik? Ist das altersgerechtes Wohnen? Welche Themen habt ihr da hauptsächlich auf dem Tisch?
Die Frage so ganz allgemein zu beantworten, das fällt mir schwierig, ja, weil natürlich muss man ein bisschen individuell auf das Grundstück schauen. Aber wenn wir jetzt von großen Brownfields sprechen, man versucht eine Quartiersentwicklung zu machen, dann sprechen wir immer ganz gerne vom Mix. Also die Quartiere sollten gemischt sein. Die Abwägung, wie der Mix aussieht, das muss individuell erfolgen. Ja. Ich wünsche mir immer von unseren Quartieren, dass sozusagen jemand in den unterschiedlichen Lebensphasen, die man sozusagen als Mensch durchläuft, eigentlich sich immer in dem Quartier wohlfühlt. Ja, also von der Azubi, also wenn man im Thema Wohnen ist, Azubi wohnen, dann findet man vielleicht einen Partner, dann braucht man eine Zweizimmerwohnung, gründet man eine Familie, hat man eine etwas größere Wohnung, auch den Kindergarten und die Schule in der Nähe. Ja, irgendwann mal ziehen die Kinder aus, dann will man sich vielleicht eine barrierefreie Wohnung haben und dann später vielleicht braucht man auch entsprechend eine Betreuung in Richtung, also altersgerechtes Wohnen oder Pflege, ja, sozusagen, also den unterschiedlichen Lebenszyklus, den ein Mensch durchläuft, dass das im Quartier abgebildet wird. Ja, das ist sozusagen mein Wunsch an unseren Quartieren, ja, dass das dargestellt wird. Und es erfordert natürlich auch, dass nicht nur im Wohnbereich, sondern dass auch unterschiedliche andere Nutzungen, gewerbliche Nutzungen, Kindergarten, Schule etc. mit implementiert sind.
Das hört man nämlich relativ selten, so gewerbliche Nutzung im Quartier. Ja, da ist mal ein Restaurant drin oder ein Rewe, aber sonst hört man relativ selten was über gewerbliche Nutzung. Spielt ihr das Spielchen ein bisschen weiter?
Ja, ist auch schwierig, weil man muss von der Nachfrage, man will ja nicht etwas bauen, was nicht nachgefragt wird. Ja. Mhm. Auch das ist ja etwas, was wir machen wollen. Wir machen ja vor allem Bebauungspläne. Wir wollen, es wäre ja vermessen zu sagen, ich weiß ganz genau, wie die Zukunft in 15 Jahren aussieht. Ja, und die großen Quartiere werden ja nicht von heute auf morgen errichtet. Das heißt, mit unseren Bebauungsplänen, die wir gemeinsam mit der Kommune entwickeln, kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Und die Rahmenbedingungen sollten, wenn möglich, so flexibel sein, dass sich die Nachfragesituation da abgebildet werden kann, ohne dass ich jedes Mal, wir hatten ja vorhin kurz erwähnt, wie lange so ein B-Plan vielleicht manchmal dauert, jedes Mal diesen B-Plan-Prozess anschauen muss, weil sonst hinke ich ja immer hinterher. Ja. Das heißt, für uns sind Flexibilität sehr wichtig in der Nutzung. Ja. Und ich würde mir da auch sehr viel von den Gemeinden wünschen, was es geht, Flexibilität mit dem Umgang von den Stellplätzen. Mhm. Ja, also ich kann natürlich gut verstehen, warum viele Gemeindevertreter sagen, ja, aber wenn ich auf die Statistik schaue, da hat jeder Haushalt 2 Autos. Ja, kommt natürlich die Frage, wenn ich Parkplätze und schaffe, werde ich das Problem dadurch Herr werden? Also folge ich dem immer? Aber nehmen wir das mal beiseite. Aber wir wissen auch nicht, wie in 10, 15 Jahren, vielleicht kommen mal wirklich die autonomen Autos, die sich da mal wegparken. Da wäre es doch eigentlich fatal, dass sich große Tiefgaragen gebaut haben. Das Beton, weil die kann ich nicht mehr umwandeln. Mhm. Ja. Sondern vielleicht doch die Quartiersgaragen, die oberirdisch stehen, ich die zurückbauen kann und mit etwas anderem nachverdichten kann. Und das ist diese Flexibilität, die ich mir noch stärker eigentlich auch wünschen würde in Bebauungsplanprozessen, weil jedes Mal das immer neu anzufangen, auf eine Befreiung abzuwarten, das dauert zu lange und man hängt sozusagen immer der Nachfrage hinterher.
Zumal euer Geschäft gefühlt für mich als Außenstehender sehr viel komplexer geworden ist. Also ich habe neulich eine Werbung von Olli Kahn gesehen, der jetzt Werbung für eine Plattform macht, die die Luftraum vermarktet über allem. Ja, für die Drohnen, die da irgendwann mal fliegen werden. Und ich denke so, okay, alles klar, ihr habt schon Energieproblematik, Zinsen, Bauland, Baukosten und so weiter. Jetzt kommt Mobilität dazu und es wird ja immer komplexer, muss man dazu sagen.
Energie, ist das noch Wasser.
Wasser ist auch klar eine Problematik, auch sowas wie Überschwemmungen, Umweltkatastrophen und so weiter. Das muss man ja alles mitdenken. Euer Geschäft ist ganz schön komplex geworden, oder?
Ja, Kann ich nur bestätigen. Ist sehr komplex, langwierig geworden. Und da ist natürlich, wenn wir auf die Bundestagswahl schielen, das Thema Verlässlichkeit. Weil diese Prozesse abzubilden, man braucht eine Verlässlichkeit von den Parteien. Weil sonst, wenn man jedes Mal alles auf links dreht, ja, dann kommt man nie zum Ziel. Und das ist etwas, was wir in den, würde ich sagen, 5, 6 Jahren, ist nicht einfacher geworden. Die Verlässlichkeit in der Politik und die politischen Aussagen sind sehr kurzlebig geworden.
Noch haben wir es in der Hand. Wenn Sie es hören, hatten Sie es bereits in der Hand. Ich bin sehr gespannt, was am Sonntag passiert. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, die Akteure, die auch an so einer Entwicklung und auch wenn ihr euch Gedanken macht über so ein Projekt, die werden immer, also es sind ja immer mehr Akteure, die Interessenlagen sind immer vielschichtiger. Wie schwierig ist euer Geschäft dann wirklich im Doing geworden?
Ja, es ist sehr schwierig. Also ich will da auch nichts verschönigen, es ist sehr schwierig. Gott sei Dank gibt es aber viele Gemeinden, wo zumindest der politische Wille da ist, ja, das zu machen. Man muss auch sagen, in vielen Gemeinden, das Bau- und Planungsrecht ist meist auf Gemeinde verankert. Und dem politischen Willen, die sind teilweise sich dieser Komplexität auch nicht bewusst. Ja, das sind ja wirklich politisch sehr motivierte, und das muss man wirklich sagen, also die Nachfeierabend sich nochmal so eine Stadtverordnetenversammlung hinzusetzen etc., das ist sehr spaßbefreit. Ja, also das ist wirklich, weil Leute wirklich ein politisches Engagement haben. Ja, aber da werden auch Themen beschlossen, die unheimlich komplex sind, ja, wo ich auch jeden Tag wieder was Neues lerne. Ja, und die sind manchmal dieser Komplexität nicht bewusst. Und dann hören die ein Stichwort, dann ist wieder alles on hold. Das müssen wir versuchen, wirklich zu vereinfachen. Und ich glaube, eine große Vereinfachung wäre, wenn man sich, wir können es nicht jedem recht machen. Wir müssen Prioritäten setzen. Und das gibt es in unserem Prozess des Bebauungsplanverfahrens. Also es ist ein sehr berühmter Abwägungsprozess. Da werden die Einwände erhoben, da werden die Themen abgewogen. Was ist denn wichtiger? Ja. Und wir haben mittlerweile eine Kultur, wo wir uns versuchen, jedem recht zu machen. Ja, wir wollen Wohnungen für Familien, Wohnungen für Barrierefreien, wir wollen, dass das der Zauneidechse gut geht. Das funktioniert nicht. Ja, irgendwann müssen wir abwägen, was ist denn wichtiger? Und das fehlt uns manchmal. Wir können nicht die eierlegende Wollmilchsau produzieren. Mhm. Ja, das heißt, in dem heutigen Umfeld, was ist uns denn wichtiger? Dass eine Familie eine Wohnung findet? Oder teilweise, in Berlin hat es ja ganz groteske Züge, dass teilweise Paare nicht die Familienplanung machen, weil sie nicht wissen, ob sie eine Wohnung bekommen, die groß genug ist. Ja? Oder ist es die berühmte Zauneidechse, die bei jedem Projekt auftaucht, ja? Die nochmal geschützt werden muss und ein Projekt entsprechend verlangsamen. Und ich glaube, man muss sich wirklich, also die Gesellschaft muss sich, was will ich denn eigentlich haben? Eine Krux, die wir haben, ist eigentlich, wir haben die Öffentlichkeitsbeteiligung, wir versuchen alle Leute mit einzubeziehen, die ganzen Stakeholder, vor allem die Nachbarn, weil die auch wissen eigentlich, was dem Ort gut tut. Aber wir haben eine ganz Gruppe, die haben berücksichtigen überhaupt nichts. Das sind die Menschen, die Wohnung suchen. Die werden überhaupt nicht vertreten.
Jetzt hast du quasi einen Punkt einer meiner Fragen schon vorweggenommen, denn ich hätte dich gefragt, welche 3 Punkte, die du jetzt so kurz vor der Wahl, du bist Bundeskanzler, jetzt nächsten Montag und darfst 3 Punkte einfach mal so per Dekret, wie es jetzt so schön heißt, das Unwort des Jahres, dürftest du einfach entscheiden. Ja? Was wären diese 3 Punkte?
Also rein für Immobilien das Thema, ich würde versuchen, entweder über die Umsatzsteuerbefreiung, also die aufzuheben. Es gibt natürlich also sozusagen, dass ich nicht noch die Mehrwertsteuer on top bezahlen muss auf meine Baukosten. Es gibt dann noch andere Modelle, wie man sowas machen könnte. Also wirklich einen großen Impuls in den Markt zu geben, damit Wohnen sich wieder lohnt, ja, damit wir wieder endlich ins Bauen kommen. Ja, man könnte auch die Kredite, die Banken ausreichen, über staatliche Bürgschaften absichern. Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Ja. Also das wäre so etwas, wo ich das sofort machen würde. Das Zweite wäre wirklich, also wenn ich per Dekret machen könnte, ja, die ganzen Landesbauverordnungen sozusagen einkassieren und eine Zentrale zu machen, ja, weil das ist ein Luxus, den wir uns jetzt hier in diesem Föderalismus leisten. Also das ist unglaublich, ja. Und ich glaube, auch das Thema Energie müsste zur Chefsache erklärt werden.
Inwiefern? Also wie konkret wäre das?
Das Thema Energie müssen wir wieder in den Griff bekommen, ja. Und nicht nur wollen, sondern das auch wirklich umsetzen. Ja, und wichtig, wir müssen halt mit den Energiekosten runter. Also jetzt nochmal Atomkraftwerke neu zu bauen, davon hatte ich jetzt nicht so die neue Idee. Das ist gesungen. Das Lied schon längst gesungen. Nein, aber ich glaube wirklich zu sehen, okay. Und auch da muss man wissen, was will ich denn? Will ich niedrige Energiekosten? Da muss ich irgendwie auch vielleicht versuchen, den Strom von Nord nach Süden zu bringen. Ja. Und wenn da manche Länder sich hinstellen, sie wollen keine Windräder, sie wollen keine Stromtrassen, sie wollen nicht, sie wollen, sie wollen nicht, dann werden wir das nicht hinbekommen. Also das meinte ich damit. Also man muss Prioritäten legen und dann muss man entsprechend dem handeln.
Wo stehen wir eigentlich gerade im Zyklus? Man hat so das Gefühl, dieses Jahr steht alles unter dem Thema Kostendruck-Thematik und alle hoffen, dass vielleicht der Markt am Ende des Jahres doch die ersten Anzeichen zeigt, dass es wieder bergauf geht. Wo stehen wir deiner Meinung nach gerade eigentlich?
Also im Wohnmarkt würde ich schon sagen, da sind wir in der Talsohle und wir bewegen uns leicht, ganz leicht, ja. Sieht man so ein bisschen, dass es leicht wieder bergauf geht. Ja. Und mit bergauf meine ich jetzt nicht, dass die Preise wieder steigen oder, sondern einfach, dass wieder Transaktionen passieren. Also vielleicht für den Gesamtkonzept mit aufsteigen meine ich wirklich, dass wieder was passiert im Markt, dass Leute wieder sich engagieren und investieren. Für andere Themen wie Büro ganz, ganz schwierig. Also da würde ich, glaube ich, noch nicht, dass wir die Talsohle gesehen haben. Andere Märkte wie Logistik, gut, die wurden mal sehr gehypt, aber die haben sich auch mehr oder weniger wieder gefangen. Ja, die hatten jetzt den Clash. Und andere Märkte wie Rechenzentrum, Powered Land, da sind wir schon sehr weit oben. Also ich frage mich, wie lange diese Euphorie noch hält, ja, und ob die Euphorie überhaupt mithalten kann. Ja.
Büro interessiert mich natürlich, weil wir auch einen Großteil natürlich Gewerbeleser haben. Was ist der größte Trend? Ist es die Homeoffice-Thematik? Ist es die Bewertungsthematik in den Beständen? Ist es die Anschlussfinanzierungsproblematik? Also ist es ein Konglomerat aus allem oder wo würdest du sagen, ist der größte Schuh in diesem Jahr, der da drückt?
Also wenn ich als Projektentwickler argumentieren darf, es liegt vor allem an der Finanzierung. Und wenn man das, warum liegt es an der Finanzierung? Weil die Banken noch die Bücher voll haben, ja, sowohl in der Bestandsfinanzierung auch in der Projektentwicklung. Und man sich da in vielen Themen noch nicht ganz ehrlich gemacht hat. Ja, und folglich fehlt eigentlich, das sind andere Märkte viel, viel schneller. Da müssen wir nur noch UK rüberschauen. Ja, das heißt, es findet keine Finanzierung statt. Und das heißt, dass bei der Bestandsfinanzierung, mit der Anschlussfinanzierung muss was passieren. Die Banken müssen sich auch teilweise einfach ehrlich machen. Also die Mezzaninfinanzierer haben sich, glaube ich, mehr oder weniger schon alle ehrlich gemacht. Jetzt sind sozusagen die Seniorländer dran, damit sozusagen wieder neu investiert werden kann. Ja, den Abgesang auf dem Office finde ich etwas zu kurz gegriffen. Homeoffice ist sehr wichtig, ist, glaube ich, auch in vielen Lebensmodellen auch ein integrativer Bestandteil. Ja. Aber was mich in der Homeoffice-Debatte immer etwas ja, erschüttert oder aufregt, ist eigentlich, dass man die Sache nicht zu Ende gedacht hat. Ja. Wir haben und das ist so ein stillschweigendes Einvernehmen auf Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite. Ja. Der Arbeitnehmer sagt nicht Bescheid. Also ich ziele vor allem darauf, wie arbeite ich denn zu Hause? In den seltensten Fällen haben die Leute ein richtiges Arbeitszimmer mit ergonomischem Schreibtisch und Stuhl und richtigem Lichteinfall und was ich alles hier im normalen Büro machen muss. Ja. Der Arbeitnehmer ist aber sich durchaus bewusst, dass er das nicht thematisiert, weil der Arbeitgeber sagt doch, na, kein Problem, der kommt doch jetzt zurück ins Büro. Ja. Der Arbeitgeber guckt auch nicht so ganz genau hin, weil sonst hat er noch ein paar Investitionen. Ja, und da versteckt man sich lieber als Arbeitgeber hinter Euphemismen wie Work from Home oder Remote Work. Ja. Aber wenn man die Sache natürlich zu Ende denkt, in 10, 15 Jahren wird die Quittung kommen. Da glaube ich, werden sehr viele Leute mit Haltungsschäden kommen, weil sie am Küchentisch saßen, über den Laptop gebeugt. Und dann, wer trägt die Rechnung? Die gesetzliche Krankenversicherung. Und die gesetzliche Krankenversicherung speist sich, weiß ich nicht, also ich kann mal gerne nochmal challengen, ja, aber nicht nur aus Leuten, die Homeoffice machen dürfen. Ja, und deswegen finde ich das wirklich, beim Homeoffice werden die Gewinne privatisiert. Ja, es muss ja nicht immer nur Geld sein, es kann ja auch einfach Zeit sein. Ja, und die Kosten, wie nachher Haltung stehen etc., die werden von der Allgemeinheit getragen. Und dass niemand in der Politik diesen Faden aufnimmt und auch, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen das Thema nicht aufnimmt, das erschließt mir noch nicht.
Ist erstaunlich, ne? Ja, die Kosten werden da demokratisiert, eigentlich mehr oder
Ja,
weniger, ja.
vielleicht nur, weil es in 10 Jahren auftaucht oder weil man es sich merkt. Ja, ich weiß es nicht. Oder vielleicht arbeiten doch alle so ergonomisch zu Hause. Vielleicht auch das, aber ich glaube es nicht.
Jetzt musst du natürlich die Frage beantworten, wie arbeiten denn eure Mitarbeiter?
Wir haben 2 bis 3 Tage Homeoffice. Das entscheiden entsprechenden Teamleitern, wie sie es handhaben möchten. Gut, das hängt auch damit zusammen, dass ich in der Nähe vom Büro wohne. Ich bin immer im Büro, ja, da, um auch entsprechend die Ruhe zu bekommen. Aber wir haben dann sehr freizügigen Umgang. Also wir vertrauen einfach den Kolleginnen und Kollegen, wie sie es handhaben wollen. Ich glaube, die Kritik am Homeoffice ist nicht unbedingt, ob die Leute nicht arbeiten oder arbeiten. Ja. Meine Kritik am Homeoffice kommt einfach, es geht diese Zufallsnote an Begegnungen, an Themen, sei es der Kaffeeautomat, sei ich dem Kollegen so am Gespräch mit jemand anderen mithöre, das kann ich nicht virtuell darstellen. Und das, also zumindest habe ich kein Tool gesehen, es müsste ein sehr innovatives Tool sein, ich weiß nicht, wie das aussehen würde, aber diese Zufallsbegegnungen, diese Zufallsideen, das kann ich nicht durch Homeoffice darstellen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil davon lebt auch ein Großteil der Projektentwicklung.
Ja, unheimlich viel Kreativität geht dadurch verloren eigentlich, ne? Hat man so den Eindruck. Aber andererseits, man erschließt sich natürlich auch einen neuen Arbeitsmarkt. Ich selbst lebe 200 Kilometer entfernt von meinem Mutterschiff quasi. Und das wäre nicht möglich gewesen, hätte es nicht auch diese Möglichkeit irgendwie gegeben. Also ne, es hat alles sein Für und Wider, aber...
Nee, also wie gesagt, also ich, also für du bringst es, du sagst es genau, also für viele Lebensmodelle, also meine Frau und ich sind auch beide voll berufstätig. Ja, wir haben 3 kleine Kinder, ja, und da ist eine Homeoffice natürlich eine Erleichterung. Ja. Wie gesagt, für die Projektinnen, für die Projekte, und wenn man sieht, man sucht ja die Begegnung mit anderen Leuten. Deswegen gibt es ja die ganzen vielen Messen. Ja, das ist, und die finden auch nicht virtuell statt, ja, sondern die finden physisch statt, weil man sucht ja etwas, diese Zufallsbegegnung, Zufallsideen, um was Neues zu entwickeln.
Absolut, ja. Jetzt waren wir beim Zyklus stehen geblieben. Jetzt musst du noch ein bisschen mal in die Glaskugel schauen und mir sagen, was du für einen Zyklus eigentlich erwartest. Was passiert da zukünftig? Wie werden sich Investoren verhalten? Welche Assetklassen werden gefragt sein? Wie entwickelt sich der nächste Immobilienhype?
Also Hype weiß ich nicht. Ich glaube, es wird langsam bergauf gehen, aber langsam, ja, Schritt für Schritt. Und in erster Linie das Thema vor allem Wohnen, das Thema Logistik und vor allem Büro ist, glaube ich, eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung verknüpft. Ja, also wenn wir wieder ins Wirtschaftswachstum kommen, da wird auch wieder Logistikleistung mehr gefragt, da werden auch wieder mehr Büroplätze geschaffen und, und. Also das hängt so ein bisschen an der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und Rechenzentren werden, glaube ich, die nächsten, das wird noch sicher bis 2030, 2031 noch sicher sehr stark nachgefragt werden. Mhm. Weil es auch ein Wachstumsmarkt ist, auch eine neue Branche. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal den berühmten Black Swan. Ja, jetzt mit DeepSeek war so der erste Eintritt, ups, das kann man vielleicht auch anders machen. Ja, vielleicht kommt auch irgendwann eine ganz neue Prozessortechnologie, die nicht mehr so viel Energie nimmt. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber wenn du mich fragst, glaube ich, Wohnen wird langsam aufgehen, Logistik und Büro ist sehr konjunkturabhängig. Ich wollte nur kurz abschließen auf das Thema, weil das erwähnt ist, Pflege beispielsweise. Da müsste man ja eigentlich sagen, es ist ja ein Wachstumsmarkt. Also wenn man dann rein makroökonomisch draufschaut, ja, wir haben eine gaussische Rechtsverteilung, was die Altersbevölkerung in Deutschland angeht. Ja, und die Nachfrage nach Wohnraum für Pflegebedürftige, nach Lösungen dafür, die wird steigen. Ja, also rein demografisch, aber wenn man sich mit Betreibern unterhält, ja, die sagen ja, die Nachfrage ist da, aber ich finde teilweise nicht das Personal. Ja, und warum finde ich das Personal nicht? Weil die keine Wohnung finden, weil das alles so, also die können, der Betreiber kann nur so eine X bezahlen, ja, für Pflegekräfte. Und die Pflegekräfte, naja, ich kann hier nicht arbeiten, weil die Wohnkosten so stark sind. Ja, und das ist vielleicht etwas, was wir früher sehr viel isolierter gesehen haben, aber das wirkt alles miteinander. Man kann die unterschiedlichen Nutzungsarten Wohnen und auch Gewerbe nicht mehr so richtig miteinander trennen. Das eine bedingt das andere. Ja. Und das wird natürlich, der Blick in der Glaskugel wird natürlich ein bisschen etwas verschwommener.
Das Thema Gewerbe wäre auch meine nächste Frage gewesen. Welche großen Trends erwartest du beim Thema Gewerbe? Ist das dieses Max-Flexi-Office? Ist es aus altersgerechten Wohnen auch ein Coworking-Space zu machen? Wie sieht zukünftig so eine Gewerbeimmobilie aus?
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wo die steht. Ja, also ich glaube, Büro wird immer seine Daseinsberechtigung haben in zentralen Lagen. Ja, also mit dem jetzigen Standard sehe ich nicht, wie wir die unterschiedliche Flexibilität reinbekommen, Büro hundertprozentig in Wohnen umzuschwimmen. Also macht ja auch gar keinen Sinn. Warum soll ich ein Büro super viele Stränge machen, wenn ich dann später Wohnen machen will? Warum soll ich das vorhalten? Das ist auch wieder viel zu teuer. Also das sehe ich nicht. Ich glaube, es wird eine Konzentration geben, Büro mehr ins Zentrum, ja. Und sehr viele andere Nutzungen, die sich die hohen Mieten nicht leisten können, die müssen natürlich am Stadtrand entstehen.
Glaubst du an Umwidmungsthematiken, gerade für diese Stadtrandlagen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten und Bürothemen, die da ja nicht so richtig performen? Glaubst du, dass Umwidmung das Ding sein wird? Weil neu ist es jetzt ja auch nicht wirklich, aber in der großen Masse sieht man es auch nicht.
Also natürlich, man sieht es hier und da, gibt es ja ein paar Beispiele auch in Frankfurt, wo man ein reines Büro in eine Schule umgewidmet hat etc., aber das ist ja keine großflächige Lösung. Ja? Aber ich verstehe den Ansatz, dass man versucht, eigentlich sehr viel einfach Gebäudesubstanz zu erhalten. Ja? Aber in der Revitalisierung ist es kostentechnisch meistens nicht günstiger. Ja? Und es ist natürlich immer schwierig. Ich habe nicht das Optimum für die neue Nutzung. Also aus dem Büro reines Wohnen zu machen, kostet am Ende genauso viel. Aber ich habe mit den ganzen Themen nicht den richtigen Grundriss, etc., muss ich ja trotzdem weiter leben. Ja? Deswegen das reine Umnutzung, ich glaube, wenn das stattfindet, macht man das nur, um die Baumasse nicht zu verlieren, aufgrund des Baurechts oder des Planungsrechts. Weil man denkt, okay, wenn ich es abreise, dann kriege ich das nie wieder genehmigt, also versuche ich im Bestand zu arbeiten. Wenn man über das Thema Abriss, das ja auch, wir hatten vorhin das Thema Brownfield, was hier, die Standards wurden so hochgenommen und die Möglichkeiten, abgebrochenes Material wieder zu verwenden, ja, also wieder in den Kreislauf einzuspeisen, ist in Deutschland unheimlich schwer. Also es findet nur ein Downgrade statt. Mhm. Ja, also ich kann den irgendwann mal für vielleicht für eine Schließungsstraße benutzen oder später für die Autobahn, ja, um die Schotter zu bilden, ja, aber dass ich sozusagen wieder Beton recycle und dann wieder für einen Hochbau verwenden kann, da sind die Standards, haben wir momentan nicht das Framework dafür. Das sieht in Niederlanden zum Beispiel ganz anders aus. Ja? Und dann, glaube ich, wenn man das erlauben würde, dann wird das Thema Abriss, ja, und was Neues entstehen, könnte man auch etwas entspannter angehen. Dann wäre das nicht so nur Refurbishment oder nur Neubau. Ja? Man muss eher überlegen, wie kann ich denn mit dieser Ressource, die ich aus dem Abriss habe, wie kann ich dann wieder was Neues schaffen? Ja? Mhm. Und momentan ist es nur, ich kann nur in der Wertschöpfung weiter nach unten geben, das Material. Und das finde ich nicht nachhaltig nebenbei.
Die Frage, die ich immer stelle, ist, was wünschst du dir von Politik und Immobilienwirtschaft? Jetzt hast du schon ganz viel davon genannt, aber wenn du jetzt einen Anruf bei unserem noch Bundeskanzler zur Verfügung hättest, was würdest du dir wünschen und was würdest du auch, wenn du jetzt den CIA anrufst, von der Seite wünschen?
Ich glaube, es wird schon mal sehr viel helfen, wenn man sich aufeinander zueinander bewegt und aufhört, sich gegenseitig zu stigmatisieren. Also immer von der Politik und der Immobilienwirtschaft zu reden. Das gibt es auf beiden Seiten nicht. Ja, auch die Immobilienwirtschaft ist ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichen Interessen. Ja. Und das Gleiche ist bei der Politik, ja, vom Bund über Land bis hin zur Kommune. Hm. Ich glaube, wenn wir das Bewusstsein schaffen würden auf beiden Seiten, dass wir eine gesellschaftliche Aufgabe haben und dass es auch mittlerweile eine wirtschaftliche Aufgabe geworden ist, Stichwort Wohnkosten etc. Nicht nur so, also natürlich gibt es unheimlich gesellschaftlichen Sprengstoff, aber es birgt auf eine Menge wirtschaftlichen Sprengstoff. Wenn die Wohnkosten so hoch sind, kann man keine Arbeitnehmer bezahlen, muss man woanders hingehen. Da würde ich mir wünschen, dass man versucht, wirklich zusammenzuarbeiten, zusammenzukommen und sich nicht gegenseitig die Bälle zu legen. Ja, das liegt an der Politik und ja, das ist nur die Immobilienwirtschaft, die wollen nur Gewinne machen und. Ja, also das würde ich mir wünschen. Ja, aber ich glaube, es wird beim Wunsch bleiben.
Warum nicht? Mein Gast in der letzten Folge, der hat die Frage gestellt, warum schaffen wir es eigentlich nicht als Immobilienwirtschaft auf die Straße zu gehen für unsere Belange? Warum schaffen wir es auch nicht als Gesellschaft für unsere Belange auf die Straße zu gehen? Warum muss ich halt 30 Tage im Schnitt auf einen Facharzttermin warten? Warum gehe ich dafür nicht auf die Straße? Würdest du mit uns auf die Straße gehen?
Ja, würde ich. Ich würde auch für das Thema, was mich persönlich verwundert, ja, ist auch, man geht momentan gut auf die Straße gegen Rassismus. Vor ein paar Jahren ging man auch auf die Straße für das Thema Klima. Aber dass die Jugend vor allem auch nicht auf das Thema Rente auf die Straße geht, ja, wundert mich auch ganz schön. Weil das ist nämlich wirklich, wo Momentan geben wir das Geld in vollen Händen aus, was uns später fehlen wird.
Ja. Das ist zweifellos so, ja.
Ja, aber ich würde auf die Straße gehen, ja, und ich bin absolut bei dir. Eigentlich müsste man das viel mehr tun, weil den Stillstand oder das, was wir momentan haben in Deutschland, das zieht sich durch alle Facetten durch. Ja, also wenn man einen Bürgeramttermin bekommt und da sind die Mitarbeiter, die versuchen, Termine zu finden, die sind sehr, sehr freundlich, sind auch hilfsbereit, ja, aber wenn ich dann so einen Satz höre, ach, Herr Kempf, da haben Sie aber Glück gehabt, Sie haben den Termin in 2 Monaten, wo ich mir denke, warum muss ich denn Glück haben, ja, für eine Aufgabe, die mir der Staat aufgedrückt hat, weil ich einen neuen Personalausweis brauche, habe ich Glück gehabt, ja. Und ich glaube, da muss man vielleicht beim Vorredner, also der vorher da war, wirklich recht geben. Vielleicht müssen wir da wirklich mehr auf die Straße gehen. Aber vielleicht sind wir zahlenmäßig nicht bedeutend genug. Ja, wobei die Immobilienwirtschaft 20% des GDPs darstellt, ja.
Und wenn wir da mal sagen, okay, das ist, glaube ich, auch das Problem. Was ist denn die Immobilienwirtschaft? Wo fängt sie denn an? Wo hört sie denn auf? Also fangen wir bei dem Stadtentwickler an und hören bei dem Investor auf? Oder sie hat halt dadurch auch nur eine schwache Lobby, muss man wahrscheinlich sagen.
Ja. Ja, ich glaube, das meinte ich ja. Also es ist ein sehr bunter Blumenstrauß. Ja, das sind halt nicht nur die Bauunternehmen, ja, nicht nur die Investoren. Die Immobilien ist halt viel, viel, sehr, sehr vielfältig. Und das alles untereinander zu bringen, und die sind ja auch untereinander, muss man auch sagen, wir sprechen ja nicht in einer Sprache immer, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Die ganzen Rahmenbedingungen, Geld, was man alles machen könnte, aber für mich das Thema Verlässlichkeit und das auf beiden Seiten, Politik und Immobilienwirtschaft, das wäre ein wichtiger Punkt.